Herzlich willkommen zum Finance Friday.
A Knowing Season 9. Presented by EY. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9, der Werdegang und personelle die Folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 9 ist Finanzminister Magnus Brunner. Er ist zugleich der 200. Gast in der Börse People Serie. Herzlich willkommen in meinem temporären Studio bei Ihnen im Finanzministerium. Es freut mich sehr, dass wir heute sprechen können.
Ja, danke und herzlich willkommen im Finanzministerium.
Ja, wunderbar. Ich habe mich da schon wohlgefühlt. Ich durfte mich auch wohlfühlen, habe mit einem Kollegen von Ihnen einen halberten Sportpodcast besprochen. Also sehr fachlich firm, der junge Mann. Und ja, ich habe zu Beginn auch Finance Friday eingespielt, euren Podcast, den ich jede Woche höre, aber dazu kommen wir dann später. Ein bisschen Karriere, Werdegang Podcast. Wie hat es bei Ihnen begonnen? Wie hat sich die politische Richtung nach und nach entwickelt? Und ich weiß, es war ja auch sehr viel Tennis dabei.
Ja, es ist sehr viel Tennis immer dabei gewesen, das stimmt. Von der beruflichen Entwicklung her waren wir immer schon ein politisches Haus sozusagen. Zu Hause wurde viel unternehmerisch diskutiert. Ich komme aus einem Familienunternehmen. Meine Schwester hat dieses Familienunternehmen jetzt übernommen, Buchhandel und Verlag. Und es wurde immer viel unternehmerisch und politisch diskutiert zu Hause. Selber in die Politik, das war eigentlich eher ein Zufall, oder in den politiknahen Bereich zu kommen, weil ich zufällig bei einem Praktikum eigentlich in Brüssel bei der Europäischen Kommission den damaligen Landeshauptmann Herbert Sausgruber kennengelernt habe, an der Kaffeebar im Parlament.
Ein guter Ort.
Ein guter Ort, ja. Und habe ihn angesprochen, habe ihm sozusagen gesagt, ich komme auch aus Vorarlberg. Für ihn war das dann überraschend und hat mich dann zum Abendessen eingeladen. Und so haben wir uns kennengelernt eigentlich. Und ich war dann im Ausland noch studieren in London am King's College. Dann, als ich zurückgekommen bin, bin ich zur industriellen Vereinigung, dort das Trainee-Programm gemacht. Und dann eben im Rahmen des Trainee-Programms hat er mich gebeten, ihn zu unterstützen bei der Landtagswahl für eine unabhängige Plattform, die ihn unterstützt hat. Und dann wollte ich eigentlich wieder nach Wien zurück und dann hat er mir angeboten, sein Büroleiter zu werden. In jungen Jahren, das war doch ein interessantes Angebot. Und ja, das habe ich mal angenommen und so bin ich irgendwie reingerutscht, zumindest in den politiknahen Bereich. Und selber in die Politik bin ich als Mitglied des Bundesrates gekommen, vorher schon in der Gemeindevertretung, ein bisschen in meiner Heimatgemeinde tätig gewesen und dann eben in den Bundesrat gekommen als Nachfolger von Jürgen Weiß, der auch 4 Jahre Minister war, Föderalismus, Verwaltungsreformminister, und ich war dann sein Nachfolger im Bundesrat.
Und Vorarlberg möchte ich nochmal ein Stichwort bringen, VKW, da steckt auch Vorarlberg drinnen. Sie sind auch immer wieder in der Energiewirtschaft irgendwie stark vertreten gewesen. VKW, was war das damals für eine Aufgabe?
Ja, ich habe begonnen bei der Illwerke VKW-Gruppe, dem Vorarlberger Energieversorger, war dort für die Unternehmensbeteiligungen zuständig, für die Unternehmensentwicklung. Und das war sozusagen mein Einstieg. Also ich habe vorher schon im politischen Bereich in der Energiewirtschaft einiges gemacht, auch für Karl-Heinz Kopf, damals Energiesprecher der Volkspartei im Parlament. Und dann war das sozusagen mein Eintritt ins Unternehmerische, in die Wirtschaft. Und von dort aus dann, nachdem ich eben dort die Beteiligungen gemacht habe und einiges andere noch mehr, bin ich dann in die ÖMAG gekommen, die Ökostromabwicklungsgesellschaft, und habe die dann 13 Jahre zuerst einmal mit aufgebaut und dann geleitet als Vorstand dort.
Wenn jetzt meine lieben Hörerinnen und Hörer ein Déjà-vu haben, nein, diese ÖMAG ist nicht jene ÖMAG, die 1991, 92 aus Feitscher und Radex einen Börseflop hinlegte damals. Die waren 91 an der Börse, sind 92 wieder gegangen. Nein, ÖMAG, spannende Stelle, habe ich lernen dürfen. Ich habe die Stromhändlerprüfung im März gemacht heuer und da war die ÖMAG auch ein Thema.
Ja, die ÖMAG, die Abkürzung kommt von Ökostrommanagement AG. Das ist ein klassisches PPP-Modell eigentlich, ein Public-Private-Partnership-Modell. 51% im Eigentum von Privaten und 49% im Eigentum der drei großen Übertragungsnetzbetreiber, also APG, natürlich im Osten Österreichs TIVAG-Netz und die VKW-Netz. Und diese Unternehmen haben die ÖMAG damals gegründet, die Ökostromabwicklungsgesellschaft, wie sie so schön heißt, um eben das Ökostromfördersystem in Österreich, das damals aufgebaut worden ist, entsprechend zu managen. Und wir haben es damals 2007 aufgebaut und entwickelt. Und ich habe sie dann eben 13 Jahre lang führen dürfen.
Was ich sehr stark mit Ihnen verbinde, ist natürlich auch Tennis, der ÖTV. Sie waren dort Präsident, das ist dann mit dem Finanzminister zeitmäßig, glaube ich, nicht mehr ganz ausgegangen. Aber ich bitte um eine Minute zum Tennis. Wo stehen wir gerade aktuell? Ich glaube, bei den Männern sind wir dichter denn je unter den Topspielern, oder?
Ja, vielleicht nur noch ein Satz zum ÖTV, ja, zu meiner Zeit dort. Das war wirklich für mich sehr schade natürlich, dass ich das aufgeben musste. Zeitlich ja, ist das eine, aber auch compliance-mäßig ist das andere. Wenn man Fördergeber ist für auch Sportverbände, wäre die Optik keine gute gewesen. Und darum habe ich mich gleich am Anfang dazu durchgerungen, leider schweren Herzens, dass ich diese Funktion abgeben musste. Aber mit meinem damaligen Vizepräsidenten Martin Honeberg einen fantastischen Nachfolger gefunden, der das wesentlich besser macht, als ich das je machen hätte können. Also das ist in sehr, sehr guten Händen.
Dann liebe Grüße an Martin, ich kenne noch ein halbes Leben bei der Gelegenheit. Und ja, wie stehen wir im Tennis momentan?
Ja, wie stehen wir im Tennis? Also wir sind im Damenbereich, fehlt es ein bisschen an der Breite, würde ich sagen. Wir haben dann mit der Julia Graber beispielsweise doch…
Schade, dass die verletzt ist.
Wirklich eine tolle Tennisspielerin, eine Kämpferin. Auch die sich extrem gut entwickelt hat in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren auch, noch einmal einen Schub gemacht hat, wirklich eine Top-Platzierung auch in der Weltrangliste inne hat. Leider verletzt ist jetzt, ja. An der Breite fehlt es jetzt. Wir werden das sehen auch beim Billie Jean King Cup, der ja in Österreich gegen Mexiko stattfindet, wie wir da abschneiden. Aber da müssen fast schon die, jetzt bei Damen ist das schwierig zu sagen, aber die älteren Damen, zumindest die schon länger Profis sind.
Gefühlt ist sie
schon lange im Zirkus halt mit dabei. Ja. Da müssen die es halt noch einmal richten, hoffentlich. Bei den Männern ist es durchaus positiver. Ofner hat sich super entwickelt, Top 50, das ist schon eine gewaltige Leistung. Beim Dominik hoffen wir halt immer noch alle, dass er es noch einmal packt. Er hat unglaubliche Matches. Ich habe ihm in der Stadthalle zugeschaut gegen Tsitsipas, sensationelles Match, habe ich ihn auch in Monte Carlo gesehen, erste Runde super gespielt und dann halt leider wieder so ein bisschen Adele immer wieder drinnen, aber er ist ein fantastischer Spieler. Und jetzt kommen die Jungen nach, also Joel Schwärzler hat sich unfassbar entwickelt eigentlich in den letzten zwei Jahren. Das ist für mich als Vorarlberger natürlich noch einmal was Besonderes, meine zwei älteren Burschen hatten das Vergnügen oder die Ehre, auch ein Jahr lang mit ihm zu trainieren, damals mit 13, 14. Und das wäre natürlich was Besonderes, wenn er es dann schaffen würde. Und jetzt hat er gezeigt in China, dass er wirklich zu den Besten der Welt gehört in seinem Alter. Und ich hoffe, dass diese Entwicklung so weitergeht.
Und Sie sind ja selbst auch ein durchaus sehr kompetitiver Tennisspieler gewesen. Ich glaube, irgendeinen.
Gewesen,
ja. Jetzt kommen alle nicht mehr dazu. Aber ich glaube, durchaus irgendeinen ganz bekannten Namen mal geschlagen. Das habe ich irgendwo gehört, aber ich habe ihn jetzt vergessen.
Naja, also bekannten Namen geschlagen, aber es relativiert sich, es ist eher ein Scherz. Julian Knoll.
Okay, der war damals jünger, nehme ich
an. Ja, wir haben in der Jugend viel gegeneinander gespielt. Dort habe ich öfters gewonnen als verloren. Aber seit wir 14 sind, nicht mehr gegeneinander gespielt. Also das ist relativiert sich ein bisschen.
Meine Börse-Bubble wird mir das verzeihen, aber man weiß, dass ich ein riesen Sportfan bin und solche Fragen einfach stellen muss. Bevor ich dann zum Börse-Thema komme, und ich bin dankbar, dass wir darüber reden können, noch über euren Podcast. Ich spiele das nochmal kurz ein. Ich höre es jeden Freitag. Gibt es jetzt seit mehr als einem Jahr Finance Friday.
Willkommen zum Finance Friday.
Herr Podcast-Kollege, macht Spaß, oder?
Es macht total Spaß, muss ich ehrlich sagen. Und ich war ja am Anfang eher ein bisschen skeptisch.
Als wir es nicht gehört.
Eingeführt haben, ja. Aber jetzt bin ich begeistert mittlerweile. Also das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, auch über alle möglichen Themen im Finanzministerium sprechen zu können, sie zu erklären auch, weil das kommt oft zu kurz. Das ist so ein wichtiger Beitrag auch für die Finanzbildung eigentlich insgesamt, wo wir überhaupt auch einen Schwerpunkt setzen wollen. Und das soll einen Beitrag dazu leisten, Dinge zu erklären, möglichst einfach zu erklären, vielleicht auch mit interessanten Gesprächspartnern immer wieder zu kommunizieren. Wir hatten gerade vor kurzem über das Budget eine interessante Folge, wie ich finde zumindest, wo wir die Sektionschefin, die für das Budget sozusagen inhaltlich hauptverantwortlich ist,
in zwei Folgen
mit dabei hatten, in zwei Folgen, oder auch mit Christian Lindner, meinem deutschen Kollegen, auch in zwei Folgen Dinge versucht zu erklären auf europäischer Ebene. Also ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit ist, eben auch Finanzbildung voranzutreiben.
Die Folgen mit Lindner waren auch super. Also er ist der einzige Politiker, über den ich ein Buch gelesen habe in den letzten 20 Jahren. Aber Christian Lindner sicherlich auch in vielerlei Hinsicht ein Vorbild, aber er hat es in Deutschland halt auch nicht unbedingt leicht.
Ja, er hat es nicht leicht, das stimmt. Eine schwierige Koalitionskonstellation auch so dort. Und ich schätze ihn aber auch sehr. Wir haben inhaltlich, verbindet uns sehr, sehr viel. Wir haben oft gescherzt auch miteinander. Der eine ist ein liberaler Konservativer und der andere ist ein konservativer Liberaler. Also es verbindet uns doch sehr, sehr viel.
Na gut, jetzt bin ich für meine Bubble 10 Minuten später, nach dem Beginn, bin ich jetzt beim Aktienthema. Wir haben da auch schon öfter gesprochen. Danke, dass Sie immer ein Ohr für mich hatten bei Veranstaltungen. Es geht uns natürlich um die Behaltefrist bei der CAST und ich möchte irgendwie ein Plädoyer für die einjährige Behaltefrist bringen. Ich lächle jetzt, es ist kein Video. Und den Grund auch dafür nennen, weil wenn ich jetzt dann an eure Budgetrede, an ihre Budgetrede denke mit Optimismus, Hausverstand, Mut, dann ist genau das, was sich eigentlich meine Generation an Finanzbildung damals selbst in Eigeninitiative aufgebaut hat, dass man eine Aktie, wenn sie mal zu teuer sein sollte, in dem, was man gelernt hat, auch wieder mal verkaufen darf. Innerhalb einer vernünftigen Frist von einem Jahr sehe ich mich nicht als Spekulant. Das darf ich auch mit Gold, das darf ich auch mit Kunst und so weiter. Und wenn die WKO jetzt irgendwie bringt, wer Kunst kauft, gewinnt immer, sagt man, okay, die haben halt keine Wertpapierkäste auf die Kunst. Keine Chance auf die Einjährige.
Ja, also wenn es nach mir gehen würde, ja. Aber man muss, aber man muss es natürlich ein bisschen realistischer auch sehen. Wir haben es im Regierungsprogramm ja drinnen, haben das mit unserem Koalitionspartner auch vereinbart. Jetzt ist, verstehe ich durchaus eine gewisse Skepsis, eben, dass man nicht Spekulation, Sie haben es angesprochen, unterstützen und fördern sollte. Das verstehe ich total. Und drum haben wir zwar keine Jahreszahl im Regierungsprogramm reingeschrieben, aber uns damals schon, ich war damals nicht federführend dabei, aber was ich höre aus den Gesprächen, dass man sich so zwischen 2-3 Jahre immer bewegt hat, zumindest in der Diskussion, würde ich auch für durchaus nachvollziehbar empfinden. So, und dann sind die Verhandlungen, da war ich dann wieder federführend tätig, die Verhandlungen begonnen. Wir haben ein Konzept vorgelegt unserem Koalitionspartner und dann ist die Skepsis aufgekommen, naja, das ist immer noch zu viel für Spekulanten. Wir haben dann gesagt, okay, wie können wir es, weil es geht ja um die Sache. Es geht um den Kapitalmarkt auf der einen Seite, ja, aber es geht auch um das Vorsorgethema ganz stark. Wie können wir unserem Koalitionspartner das schmackhaft machen? Wir haben gesagt, okay, wir gehen dafür in eine etwas längere Behaltefrist hinein. Und so, wir reden von 10 Jahren momentan. Das war dann sozusagen das letzte Angebot, um zu zeigen, dass es wirklich um das Vorsorgethema auch geht. Und innerhalb dieses Vorsorgedepots, das wäre der Plan, kann man natürlich Werte verkaufen und in andere Werte innerhalb des Depots veranlagen. Das geht natürlich schon. Herausnehmen geht innerhalb der Behaltefrist dann natürlich nicht, ohne Cash zu bezahlen.
Wenn ich kurz einhaken darf, ob ich es richtig verstehe. Die ökosoziale Steuerreform hat bei den Kryptos ja die Möglichkeit geschaffen, dass ich Bitcoin in Ether wechseln kann, ohne Steuer auszulösen, wenn ich das Geld quasi im Asset lasse. Ist das auch so eine Sache, dass ich die Wienerberger in die OMV tauschen kann, aber kein Geld rausnehme und keine Käste auslöse damit?
Ja, das stimmt. Ist das die Idee? Innerhalb des Vorsorgedepots kann ich es natürlich verändern. Ich darf es nur nicht aus dem Depot herausnehmen.
Wenn ich einseitig einen Gewinn realisiere und was Neues kaufe dafür?
Ja, wenn ich was Neues kaufe innerhalb des Depots, dann ist es...
Na gut, dass mal einer fragt. Ja, vielleicht kann man da auch ausräumen irgendwie, weil das ist schon ein großes Problem meiner Meinung nach, dass man Leute in Anlagefehler treibt, wenn sie einen Gewinn mitnehmen müssen, dass sie unbedingt was verkaufen müssen, um diese brutale Cast von 27,5 am Ende einer hohen Journey schon an Steuereskalation, wie es der Christoph Boschan immer nennt, dann noch einmal obendrauf zahlen zu müssen.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch der Sinn. Also wie gesagt, der zweifache Sinn, Kapitalmarkt zu unterstützen, der ist jetzt in Österreich nicht wirklich so ausgeprägt, um das vorsichtig zu sagen. Also hier eine gewisse Unterstützung zu geben auf der einen Seite, aber eben auch das Vorsorge-Thema anzugreifen. Und zwar nicht nur, da geht es ja nicht um Ältere, sondern es geht um Jüngere auch, damit sie Perspektive haben. Das Sparbuch ist nicht mehr das, was es einmal war. Und hier Alternativen aufzuzeigen, die man attraktiver gestalten kann, das ist eigentlich der Zugang gewesen. Jetzt noch einmal, ich verstehe gewisse Skepsis von manchen, auch von unserem Koalitionspartner, aber trotzdem, wir werden nicht aufgeben. Wir haben noch ein Jahr Zeit und ich gebe nicht auf bis zum letzten Tag. Das ist ein Projekt, das ich unbedingt gerne noch umgesetzt sehen würde.
Es gibt ja Zungen, Sie behaupten, Sie meinen es gut mit uns allen, weil jetzt ist die Börse sowieso nur runtergegangen in den letzten 2 Jahren wegen Krieg und überhaupt und deswegen wartet man noch auf den richtigen Zeitpunkt, dass die Leute dann einsteigen. Nächster Punkt ist eigentlich, wir Börsianer, wir privaten Börsianer fühlen uns politisch nicht wirklich vertreten. Es gibt diesen Startup-Beirat, es gab früher einen Kapitalmarktbeauftragten bei euch im Finanzministerium. Sowas gibt es nicht mehr und irgendwie versandet die Geschichte. Wir gründen jetzt diesen Börse People Think Tank Österreich aus diesen 200 Leuten, die ich bis jetzt interviewen durfte. Und da ist unter anderem dabei der Gunter Täuber, der ist Head of Research bei Raiffeisen Research. Und der hat jetzt rausgearbeitet, extra für meinen Termin heute hier, dass wir Österreicher die schlechtesten Veranlagungsergebnisse privater Haushalte in den letzten 10 Jahren hatten. Wenn man jetzt gewichtet den nationalen Index, wenn man gewichtet, wie viel Sparquote, weil wir einfach keine Aktien haben, weil die 2011, 2012 vertrieben wurden, nachdem die Käst gekommen ist. Also da hat man damals wirklich in den Pressemeldungen gesehen, dass der damalige Börsechef, der Heinrich Schaller, Monat für Monat Rückgänge am Handelsvolumen beklagt hat und mittlerweile sind viele österreichische Unternehmen zu klein, um in Fonds reinzukommen und es fehlt irgendwie der Basisflow auch durch inländische Privatanleger. Und insofern, vielleicht wartet man ja wirklich nur auf den günstigen Zeitpunkt, dass man jetzt dann gescheit einsteigen kann.
Ja, also zur ursprünglichen Frage. Es war keine Frage, aber zu Ihrer ursprünglichen Aussage gleich zu Beginn Ihres letzten Statements. Man fühlt sich nicht vertreten. Also Sie können sich total vom Finanzminister vertreten fühlen, weil der, also in dem Fall ich, einen totalen Fokus auf den Kapitalmarkt auch legen möchte. Ich glaube, ich habe das zumindest versucht auch zu beweisen in den letzten 1-2 Jahren. Und dieser Austausch auch mit dem Kapitalmarkt insgesamt, Sie haben die Börse angesprochen und andere, das ist enorm wichtig. Also ich treffe mich auch in regelmäßigen Abständen mit Vertretern der Unternehmungen, die an der Börse auch tätig sind, um eben zu hören, was man alles tun könnte. Da spielt die Behaltefrist natürlich eine große Rolle. Da sind wir dran am Kämpfen. Ich brauche halt eine Mehrheit auch im Parlament dafür. Das ist der Nachteil. Aber auch andere Dinge an kleinen Schrauben, an denen man drehen kann und das Verständnis auch zu haben. Und Sie haben angesprochen, eigentlich auch, wie risikoavers der Österreicher, die Österreicherin ist. Das ist schon interessant auch zu sehen. Auf der einen Seite ja, was den Kapitalmarkt betrifft, sind wir risikoaverser als vielleicht andere. Auf der anderen Seite gehen wir mehr Risiko ein, wenn es um Zinsen geht.
Also bei Krediten sind wir die größten Zocker.
So ist es. Also ja. Das ist schon interessant eigentlich zu sehen, warum wir auf der einen Seite viel Risiko eingehen, wenn es um Zinsen geht. Und auf der anderen Seite, wenn es um den Kapitalmarkt geht, wir sehr risikoavers sind. Interessante Frage, fast eine philosophische Frage sozusagen, die man auch adressieren muss. Also mir ist wirklich daran gelegen, den Kapitalmarkt zu unterstützen, dass wir hier einfach eine Verbesserung auch herbringen. Da ist doch einiges noch zu tun.
Ich nenne mich Homie B, weil ich gern daheim bin und auch den Home Bias habe, also Homie B irgendwie. Und Statistik Österreich Zahlen zeigen, dass die Österreicherinnen und Österreicher, also die privaten Haushalte in den vergangenen 10 Jahren, seitdem die KÄST eingeführt wurde, mit der neuen Situation, also ohne Behaltefrist, netto österreichische Aktien deinvestiert haben. Es gibt weniger Vermögen der Privaten in österreichischen Aktien als früher. Und das, obwohl insgesamt ein deutliches Plus da ist am privaten Aktienbesitz. Die Leute kaufen halt irgendwelche MSCI-Werte oder irgendwelche Nasdaq-Werte, irgendwelche Teslas und Co. Gibt es irgendwelche Überlegungen, den Kauf österreichischer Aktien im Rahmen eurer Pläne da vielleicht zu incentivieren oder geht das gar nicht?
Es geht indirekt natürlich schon, indem wir eben das Vorsorgedepot entsprechend ausgestalten. Das ist sicher auch ein Ansatz. Also da sollten natürlich österreichische Werte, da geht es um österreichische Werte, Und hier die Wiener Börse auch etwas attraktiver gestalten zu können. Da geht es aber auch um natürlich Entwicklungen, die wir sehen, was unsere Beteiligungen an österreichischen Unternehmen im Energiebereich beispielsweise betrifft, wie wir diese Unternehmungen auch weiterentwickeln können. Also da versuchen wir schon, die Werte dann entsprechend eben zu entwickeln.
Ist Österreich ist ein Land der Dividendenzahler. Wir sind da führend in Europa und auch weltweit ziemlich weit vorne. Und ich habe jetzt Zahlen, die der Gerald Loacker bekommen hat vom Finanzministerium, zusammengeschrieben. Und da hat die Käst auf Dividenden in den letzten 5 Jahren, also bis Ende 22, von 18 bis 22, 12,5 Milliarden gebracht und die Käst auf Wertsteigerungen 1,7. Das war jetzt keine gute Börsenphase, habe ich selbst gesagt, aber wir sprechen vom Sechsfachen, dass die Dividenden käst. Jetzt wäre es nicht eine These, wenn man sagt, man verzichtet doch irgendwie auf die lange Phase und bringt die Behaltefrist wieder, um damit mehr Leute an die Börse zu bringen, um über die viel wichtigere Dividendenkäst nicht noch mehr zu bekommen als Finanzminister. Und sie stecken sich ja das Geld nicht ein. Das ist ja fürs Budget ja nicht das Blödeste.
Ja, ist nicht das Blödeste. Und sobald ich Mehrheiten im Parlament habe, da würde ich mir Unterstützung, also den Kollegen Loacker, der ja leider aufhören wird.
Ja, genau.
Leider, aber weil ich ihn ja sehr schätze, wir sind zusammen in die Schule gegangen. Unterstützung.
Das hat man in seinem Podcast sogar erzählt, auch, glaube ich. Genau.
Das heißt, jede Unterstützung, die wir im Parlament bekommen für diese Ideen, helfen uns. Und ja, Gerald Loacker unterstützt das auch. Das muss ich, sage ich auch immer öffentlich. Er ist einer der wenigen, die diese Ideen auch mit der Behaltefrist und die Attraktivierung des Kapitalmarktes insgesamt auch unterstützen. So ehrlich muss man sein. Aber ich brauche halt Mehrheiten im Parlament. Und da geht sich unsere Mehrheit als Volkspartei mit den Neos geht sich nicht aus. Das heißt, ich brauche andere Parteien auch dazu, insbesondere unseren Koalitionspartner. Wir sind in einer Koalition, zu der wir stehen. Und ich hoffe, dass ich in diesem nächsten Jahr noch, das bleibt uns noch, auch den Koalitionspartner davon überzeugen kann, weil auch die meisten Aktienbesitzer sogar bei den Grünwählern zu Hause sind.
Eine interessante Studie,
die vom Aktienforum gemacht worden ist. Das ist schon interessant. Das heißt, politisch wäre es auch für unseren Koalitionspartner durchaus, glaube ich, attraktiv. Und deswegen bin ich zwar nicht naiv, aber optimistisch, dass wir es noch herbringen.
Jetzt soll nicht despektierlich klingen jetzt, aber wenn die Frau Gehwessler hergeht und sagt, der Lobautunnel, der wird einfach nicht gebaut, kann nicht der Finanzminister hergehen und sagt, jetzt machen wir das mit der Behaltefrist und Punkt?
Ja, so einfach ist das Leben.
Stellt sich der kleine Christian vor.
Ja, das ist nett, wäre nett, ein guter Zugang eigentlich. Wir bleiben natürlich dran. Ich finde, solche Dinge darf man auch nicht verknüpfen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Nein sagen
aber,
ist immer leichter.
Ne? Genau, nein sagen ist immer leicht. Und deswegen, wir bleiben dran. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, unseren Koalitionspartner noch überzeugen können.
Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich spiele meinen Abspann. Lieber Herr Finanzminister, danke, 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 dass wir die Zeit gefunden haben. Ich freue mich aufs Senden an eurem Thank God it's Friday, wollte ich fast sagen. Ich sage immer Thank God it's Monday. An eurem Finance Friday wird es diesmal 2 Folgen mit Ihnen geben und eine bei mir. Danke dafür.
Vielen Dank. Danke.
An euch da draußen, tschüss und Baba.
Alles Gute, Wiederschauen. Thank you.